dieser Podcast entwickelt sich immer weiter zu einem Podcast, bei dem man einfach sukzessive alle prominenten Künstler Deutschlands beleidigt. Finde ich gut.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Da war ich doch, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Na?
Selber nah. Was treibt dich denn heute so früh ans Podcast-Mikrofon, Mike?
Mein Kleiner, der musste heute eher im Kindergarten sein, weil die zu einer Theatervorstellung fahren. Und deshalb war ich schon eher on the road. Und da du ja auch ab und zu mal Termindruck nach hinten raus, also hinten raus klingt immer so nach Durchfallerkrankung, aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, manche Termine sind tatsächlich so, ja.
Habe ich dir einfach angeboten, dass wir uns etwas früher unterhalten. Aber das war ja, wie gesagt, nur ein Angebot.
Ja,
von dem du ja auch keinen Gebrauch gemacht hast.
Ich konnte es leider nicht annehmen, denn ich war noch vertieft in unter anderem meine Haare.
Sehr gut.
Ja, sehr gut. Ich bin immer frisch frisiert, also nicht frisch frisiert, aber zumindest frisch mit frischen Haaren hier in diesem Podcast sitzen, damit die Frische sozusagen auch auf unseren Gesprächsfluss einwirken kann.
Naja, also wir sind Schmetterlinge um deinen Kopf auf jeden Fall lieber als Schmeißfliegen, das ist völlig klar.
Also so gut ist die Kamera
auf. Wie bei Peanuts, bei dieser Zeichentrickserie immer, dieser war doch so ein Junge, den immer so Fliegen umschwirrt haben. Wie hieß er, weiß ich nicht.
Also ich muss echt ein bisschen gestehen, da bin ich irgendwie zu jung für Peanuts. Da
ist ja keine Schande. Brauche ich mich über Colt Sievers und Trio mit vier Fäusten gar nicht mit dir unterhalten. Naja, egal.
Naja, gut, also Trio mit vier Fäusten, warte mal. Das verwechsle ich jetzt mit vier Fäuste für ein Halleluja.
Nee, das ist was anderes.
Das ist was anderes. Nee, das kenne ich dann auch nicht. Siehst du?
Ich glaube, Trio mit vier Fäusten, das sind auch so ehemalige Vietnam-Veteranen. Und bei dem Trio ist aber noch so ein IT-Nerd dabei, also so ein 80er-Jahre-IT-Nerd. Der kämpft aber nie mit, deshalb ist das ein Trio mit vier Fäusten. Ja, kann ich nur empfehlen.
Das ist eine gute Story und der Name ist auch nicht schlecht, wenn man das jetzt so versteht.
Ja, die haben wir so einen ganz alten US-Hubschrauber. Also wer immer sich jetzt auch nostalgisch fühlt, während ich das hier erzähle, ihr seid erstens zu alt und zweitens meine Freunde. war eine geile Serie, auf jeden Fall.
Ach, das ist sogar eine Serie gewesen?
Das ist so eine Vorabendserie gewesen, ja, auf ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr.
Ach, das war eine deutsche Produktion?
Nein, US-amerikanisch. So. Natürlich völlig schlecht synchronisiert, aber
das macht ja auch einen gewissen Teil des Charmes aus, diese schlechte Synchronisierung, finde ich.
Das stimmt allerdings.
Das ist ganz seltsam, ne? Also diese Lippen-Asynchronität hat irgendwie dazu beigetragen, dass etwas irgendwie so mehr so einen filmischen Aspekt hatte, weil man es halt gewohnt war von diesen älteren Sachen, ne? Also
ja, total. Ja, auch wie, also wenn du mal merkst, wenn du dann mal einen Synchronsprecher trocken hörst ohne Bilder, wie übertrieben die betonen und sprechen müssen, damit das so diesen Vibe hat, den du eigentlich gewohnt bist, ne? Aber da war einiges Cooles unterwegs. Hart, aber herzlich habe ich auch immer gern geguckt. Wie gesagt, Colt für alle Fälle, The Fall Guy, ganz, ganz, ganz vorne. Wurde jede Szene auf dem Schulhof nachgespielt.
Boah, da kann ich jetzt überhaupt nicht mitreden, Mike. Musste ja auch nicht.
Weißt du, du wirkst so ein bisschen gechillt. Hast du das Cannabis-Gesetz schon gefeiert oder was?
Nee, also tatsächlich muss ich sagen, dass diese
Art... In dem Moment wurde der Hintergrund gerade grün bei dir.
Das ist so emotionsgesteuert, der Hintergrund. Das passt immer zur Situation. Nee, also tatsächlich muss ich sagen, das ist natürlich... ich umschreib's mal. Wenn ich mein Whisky selber ansetzen müsste, würde ich keinen Whisky trinken. Für mich ist eine Legalisierung erst dann erreicht oder also das, was man versprochen bekommen hat, wenn ich in einen Laden gehen und mir die entsprechende Sorte raussuchen kann aus dem Regal und es dann mit nach Hause nehme. Vorher ist das für mich Bullshit. Weil vorher hätte ich es ja auch selber anbauen können oder mit Leuten zusammen anbauen können oder mir irgendwie an. Also es ist klar, ist es jetzt legal, das irgendwie so in gewisser Art und Weise anzubauen, aber vorher hat es ja auch keinen Schwanz interessiert. Und vorher haben wir ja auch alle gekifft. So, meine Güte, als Student.
Also red jetzt bitte nicht von wir. Ich habe noch nie in meinem Leben gekifft.
Gut, ich war halt ein richtiger Student, you know?
Ah ja. Betonung liegt auf wahr. Vielleicht wärst du jetzt schon lange Beamter, wenn du nicht gekifft hättest. Guck dich mal an, was aus dir geworden ist. Jetzt sitzt du hier und musst dich mit Leuten wie mir unterhalten.
Mit alten Männern, die über alte Dinge schwadronieren. Nein, also,
ja, genau.
Also das ist ja der Punkt. Halle war, was das angeht, ja immer relativ liberal, möchte ich sagen. Also nicht, weil das behördlich gewollt war, sondern weil es einfach jeder gemacht hat. Es war echt, also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so krass, aber es war eigentlich jahrelang so, du bist durch die Stadt gelaufen und es hat überall nach Gras gerochen. So. Und das muss ich sagen, trotz dessen, dass wir hier sehr viele Juristen hatten.
In Halle.
Ja. In Halle gibt es ja sehr viel Jurastudenten. So, und
die Fakultät ist auch durchaus nicht scheiße, also ist schon bemerkenswert, hat einen guten Ruf. Ja, also bei mir als Jurist, ich habe ja da wirklich immer nur so aus der Ausbildung im Strafrecht irgendwie, ne? Also, wenn ich jetzt in dem Gesetz sehe, 25 Gramm straffrei jeder und zu Hause darfst du, glaube ich, bis 50 Gramm aufbewahren und drei lebende Pflanzen oder irgendwie sowas und oder drei lebende Pflanzen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also für 50 Gramm Dope in Bayern, also was die da...
Da wärst du vermutlich standrechtlich erschossen worden.
Nee, also wirklich ganz im Ernst. Also gibt Fälle, da haben sie bei irgendwelchen Leuten so ein bisschen Haschisch Krümel in der Tasche zusammengekehrt. Dafür kriegen die, was weiß ich, 1000 Euro Geldstrafe oder wenn sie schon ein bisschen was auf dem Kerbholz haben, Bewährung weg oder was weiß ich, ne? Und jetzt so 50, also ich sag mal, vor einiger Zeit ist es 60 Gramm noch nicht geringe Menge gewesen, da kannst du ein Jahr abgehen, ne?
Ja, also, das ist aber dazu muss man sagen, die Geschichte der Kriminalisierung von Cannabis ist ja eine, die mittlerweile so ein bisschen auch bekannter geworden ist, dass das damit zusammenhing, dass die DEA nach der Abschaffung der Prohibition ein Beschäftigungsfeld gebraucht hat. Und man dementsprechend aus rassistischen Gründen Cannabis kriminalisiert hat.
Und das hat. Im Vergleich zu Alkohol und was weiß ich sonst was, ne?
Der Punkt ist, dass das ja auch weltweite Auswirkungen hatte. Auf die komplette Produktion von Hanf, also was man ja ansonsten so aus Hanf gemacht hat und aus Hanf machen konnte, durch die Kriminalisierung von Cannabis hat das generell einen starken Dämpfer gekriegt. Die Hanfindustrie, sage ich jetzt mal, in Deutschland war übrigens sehr stark. Ausgeprägt, ne? Also ich meine, du kannst ja beispielsweise Seile aus Hanf machen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt Hanf im Sinn, also ja. Industriehanf,
ja.
Sowas.
Ja, ja. Ja. Also das war eine politische Entscheidung in den USA, Hanf zu kriminalisieren oder das, was dann eben diese psychoaktiven Tendenzen hat, also das zu verbieten, Marihuana zu verbieten. Und dem hat sich dann irgendwie der Rest der westlichen Welt angeschlossen. Und der Punkt ist, und ich habe das am lebenden Beispiel gesehen, wenn du als Jugendlicher oder als Kind damit zu früh anfängst, und das finde ich auch sehr, sehr problematisch, dass das immer so runtergespielt wird, wenn du da zu früh anfängst, wirst du halt einfach anders im Kopf. Das verändert dein Hirn.
Das kann ich mir schon denken.
Das verändert dein Hirn und das verändert die Entwicklung deines Hirns. Und ein Schulkamerad von mir, der hat irgendwie, was weiß ich, wann der angefangen hat, mit 12 oder mit 14. Und er war einfach nicht, also der konnte in der Schule eigentlich nicht mehr mitmachen. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob er das Abi geschafft hat oder das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber es war echt. Es war schon ein bisschen lustig teilweise, weil er Sachen halt einfach nicht mitbekommen hat oder dann zu langsam war oder das einfach irgendwie nicht verstanden hat, Zusammenhänge. Und das kam einem dann so tollpatschig vor und so, ja, der ist mit dem Gedanken wieder woanders, aber das hing ziemlich stark damit zusammen, weil einfach der Konsum dann so umfangreich war. Ja, also das ist halt der Punkt. Vor 25 muss man mit diesem Konsum eigentlich echt aufpassen, weil da erst die Hirnentwicklung durch ist. Und gerade
also dann lieber verantwortlich kiffen mit den Eltern, denen das sozusagen beibringen oder, ja, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich meine, das ist ja bei Alkohol auch nicht anders. Ne? Das soll ja auch kein 14-Jähriger irgendwie Alkoholiker werden. Aber, was weiß ich, wenn man da ab 16 mit den Jugendlichen offen drüber redet und da dann, also, es ist halt immer ein anderes, das soziale Korsett, in dem so Konsum eingekleidet ist, ne? Und die die Umgehens- und Herangehensweisen und sowas, ne? Also wenn da irgendwie was im Argen ist, das sind sowas natürlich Katalysatoren oder im Sinne von Cannabis wahrscheinlich das Gegenteil von einem Katalysator, der dann ja jemanden von der Entwicklung fernhält. Ne? Also ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung. Also ich kann mich gut dran erinnern, zu meiner Schulzeit, was weiß ich, wenn du da in den 90ern irgendwie, da war halt wirklich komplette Breitseite diese ganzen synthetischen Technodrogen, ne?
Echt, ja?
Und ja, also ich hatte auch einige Leute in meinem Schulumfeld, die da, weil dann halt Mittwoch dann doch noch irgendwo in der Muna oder sonst wo eine Techno-Party war, die dann Donnerstag nicht in der Schule waren, ne? Und dann am Freitag dermaßen verstrahlt ankamen und auch nur mal eine Stunde vorbeigeguckt haben und dann auf den nächsten Rave gefahren sind. Also es waren ja da wirklich die wilden Techno-90er. Das war natürlich eine komplette Parallelwelt für mich als, als Metal-Fukuhila. Ne? Also, aber da war schon, also da habe ich schon viele Leute krachen gehen sehen, ne, aber da war natürlich Kiffen eher so das Ding, ja, das warst du eher so, glaube ich, Nirvana, Pearl Jam Fan.
Das war da gerade mal so ein bisschen mehr out, ne.
ja, genau. Und ja, also wenn man jetzt sieht, keine Ahnung, ne, mit Crystal Meth, was da in manchen Landkreisen los ist, wenn ich mal in der Nähe, alles, was so in der Nähe der Tschechischen Republik ist, von der Oberpfalz bis rüber nach Bautzen oder so, das ist dann schon auch hässlich, ne? Oder in den USA, was da gerade mit Fentanyl geht, ne? Mhm. Da habe ich einen Artikel gelesen. Also wird immer verrückter, billiger und destruktiver.
Das ist halt der Punkt, ja. Und das ist ja so weit abseits von dem, was Gras darstellt. Ja. Aber wie gesagt, das darf ja auch nicht verharmlost werden, genauso wie wir ja auch in der Metal-Szene immer dazu neigen, Bier zu glorifizieren und zu verharmlosen. Das ist natürlich genauso verkehrt und problematisch, und weil du das gerade so gefragt hast, wie arbeitet man da mit seinen Kindern an dem Thema? Das Problem ist ja, dass eben bevor die Hirnreifung des Kindes nicht abgeschlossen ist, das ist ja wirklich eine Gefahr für die Kapazitäten des Kindes ist. Also und Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation, weil ich habe ja keine Kinder und werde höchstwahrscheinlich auch keine haben. Aber
du denkst immer noch, das entscheidet der Mann, ja?
Ja, ne, ich kann ja auch entscheiden, was ich mit meinem Loris mache, ne? Also kommen wir auch noch dazu.
Man das kann, stimmt.
Selbstdisziplinierung,
ja, ja.
Mike. Selbstdisziplinierung. Mhm. Nee, also ich werde jetzt auch überfragt. Ich würde jetzt auch halt daran gehen und denen erzählen, ey, ganz ehrlich, mit 25 mach was du willst, so. Aber ich will nicht, dass du dumm bist, bis du 25 wirst.
Ja.
So, dann wirst du mir enterbt. Dumme Kinder werden enterbt, so nämlich. Keine Ahnung. Was weiß ich, ich bin kein pädagogischer Mensch. Für Kinder.
Das kommt aufs Erbe an. Also man kann bisweilen vom Pflichtteil auch noch ganz gut Party machen. Ne? Also
nee, dann mache ich Party, bis kein Erbe mehr da ist, meine Güte.
Ach so, ja, so gut. Das hat natürlich was für sich. Nee, aber klar. Dann
Steuersparmodell Selbstverbrauch.
Ja, sehr gut. Du solltest Seminare machen.
Ich habe gestern tatsächlich passend zu dem Thema den Bob Marley-Film gesehen.
Oh.
Ja, produziert von Brad Pitt übrigens, was ich auch nicht erwartet hätte. Bob Marley. Kann ich jetzt nicht empfehlen. Also weder die Musik
noch den Film. Null auf dem Schirm gehabt. Da spielt Brad Pitt nicht mit,
nee,
oder so.
Nee, der hat das nur produziert. Also ich konnte mit der Musik vorher nichts anfangen. Ich kann auch jetzt mit der Musik nichts anfangen. Ich kann auch mit der Message überhaupt nichts anfangen. Also im Endeffekt ist das so dargestellt. Ich denke mal, das wird auch dann der Realität entsprechen, weil das ja auch von der Familie sozusagen mit lanciert ist. Also das Bob Marley ist ja im Endeffekt ein Religionskrieger gewesen. So, dem ging es ja eigentlich nur um die Verbreitung dieses Rastafari-Glaubens.
Ja, so wie ich das auf dem Schirm habe, ist er ja auch deshalb gestorben, ne? Weil er sich im Sinne dieses Glaubens mit seinen Krankheiten so befasst hat und dann halt auch nicht so medizinische Hilfe in Anspruch genommen hat, oder?
Genau,
das ist im Film auch dargestellt.
Der ist an Krebs gestorben. Und er hätte da wohl was machen können, also Hautkrebs war das wohl.
Mhm.
Aber er hat sich dann da dagegen entschieden und ist dann mit, was war 36 gestorben?
Ja. Weiß ich nicht genau.
Auf jeden Fall, ich meine, klar, ein Film stell das nochmal alles irgendwie ein bisschen anders dar oder ein bisschen positiver dar oder beleuchtet dann gewisse Schattenseiten nicht so. Aber selbst in diesem Film wird sehr, sehr deutlich, wie krass einfach der Konsum von Marihuana da ist und was das natürlich auch bedeutet für so diese Persönlichkeit, ne? Und dass dieser Mann halt einfach, das war mein Eindruck als Kinogast jedenfalls, einfach maximal verantwortungslos war. Eigentlich in jeder Beziehung. So, religiös fanatisch und auf der anderen Seite verantwortungslos den Kindern gegenüber, der eigenen Frau gegenüber, sich selbst gegenüber. Das ist schon heftig. Und dann das so zu glorifizieren, weiß ich nicht, ja, hier Liebe und Frieden und so für alle, aber trotzdem ist alles drumherum ein Scherbenhaufen und ein Chaos irgendwie.
Ja, also so diese chauvinistische Ader von, das ist ja oft auch ein Kritikpunkt, ne? Also gab ja auch mal eine Zeit, als das so in der Hip-Hop-Kultur, da haben ja gefühlt bei irgendwelchen Hip-Hop-Festivals mehr Reggae-Bands gespielt als irgendwelche Rapper. Das war da schon auch immer auch ein Kritikpunkt, vor allem berechtigt von weiblicher Seite, ne? Ja. Also dass da schon Sachen promoted und Einstellungen vorangetrieben oder glorifiziert werden, die eigentlich, weiß ich nicht, was man jetzt nicht so als modern in unserer Gesellschaft bezeichnen würde. Ne? Das hatte mich damals auch schon ganz schön erstaunt, aber weil, also ich habe ja mit, keine Ahnung, mit Reggae kannst du mich wirklich komplett jagen.
Also das ist, glaube ich, wirklich das Gegenteil von jedweder Musik, die ich ertragen kann.
Es gibt zwei, ein paar Songs, die sind dann von Bob Marley oder so, das kann man sich von mir aus mal anhören irgendwie, ne, klar, aber auch nur die bekannten, wer sich die jeder kennt irgendwie, hat mich da auch nicht so richtig reingesetzt, aber wenn ich hier, keine Ahnung, so Gentleman und so ein Zeug, ne, also das ist auch so ein Typ, so ein Beispiel für einen Künstler, ich finde den Typen mega, ne, also Gentleman-Interview oder irgendwie was, oder, lese ich mir immer durch, ne, das ist ein saugeiler Typ irgendwie, aber wenn ich die Musik höre, Alter, da dreht sich mir echt die Zehennägel hoch. Kriege ich echt ein.
Also ich verabscheue wirklich Reggae. Das ist wirklich die, wenn ich sagen muss, mache ich jetzt, die eine Musikrichtung, die ich wirklich am allerwenigsten leiden kann. Reggae. Und zwar einfach, weil das, ich glaube, ich komme nicht darauf klar, dass das so entspannt ist. Oder so unterspannt ist.
Nee, also
ich verkrafte das nicht. Ich musste wirklich gestern in diesen Film gehen, weil einfach alles andere auch scheiße war. Und es ist einfach mein Kinomontag. Es ist mein Kinomontag. Und ich gehe am Montag ins Kino, komme, was wolle. Das ist der Deal. Es kam aber nichts. Ansonsten waren halt nur so ein, zwei deutsche Produktionen, von denen bekannt ist, dass sie scheiße sind. Na, und wenn das schon deutsche Produktionen sind, die auf deutschem Niveau scheiße sind, dann muss man sich das wirklich nicht antun. Und dann gab es noch Madame Web, was irgendwie der neueste Tiefpunkt von Marvel sein soll. Und dann gab es noch so ein, zwei Sachen, die gut sind, die ich aber schon gesehen habe. Deswegen, also da gehe ich jetzt auch nicht doppelt rein. Und dann dachte ich mir, okay, ich liebe Filme über Musikerbiografien, egal was sie für Musik machen. Das hat für mich in dem Sinne keine relevante Bedeutung. Ich habe die Musik auch im Kontext dieses Videos, dieses Films auch ertragen. Es war okay. Und ich guck mir
aber gibt es viele Beispiele. Ne? Also ich erinnere mich an den Ray Charles Film zum Beispiel. Sind Sachen, die würde ich mir so aktiv nie anhören. Aber der Film Ray war der Hammer. Ne? Zum Beispiel. Also kann ich gut nachvollziehen.
Deswegen, ich meine, das kann im besten Fall, kann das ja auch nochmal Liebe zu einer gewissen Musik irgendwie entfachen oder verstärken. Ja, also ich vor dem Queen-Film damals wusste ich auch nicht, wie sehr ich eigentlich Queen gut finde. So, das war auch, das ist ja der Elton John-Film Rocketman, der war auch ganz fantastisch und hat dann die Musik da eben auch sehr nahe gebracht. Also das kann ja auch sehr gut funktionieren.
Hast du Walk the Line mittlerweile mal
gesehen? Nein, immer noch nicht. tatsächlich.
Das ist ein toller Film mit einer Menge richtig guter Musik. Ja, ist klar. Ja, bei Reggae, ich glaube, da ist bei mir hängt da das Ostpreußentum zu tief drin, ne? Also man kann da im Offbeat halt nicht marschieren. Deswegen ist das widerstrebt irgendwie so jeder Zelle meines Körpers, da in den Swing zu kommen. Deshalb ist so Ska und sowas ist auch, ohne das jetzt in einen Topf werfen zu wollen, aber das ist alles so für mich. Aber weil wir gerade bei Filmen waren, So, Abschlussfoto von der Berlinale ist ja auch so mit so ein paar Misstönen gewesen, oder? Hast du das mitgekriegt?
Ich habe das nur am Rande, also ich habe mich über den Gewinnerfilm, habe ich mich ein bisschen belesen, Dahomey, eine Dokumentation über Raubkunst, so wie ich das verstanden habe.
Ach, okay.
Aber es geht jetzt konkret um ein pro-palästinensisches Statement, wenn ich das so quer gelesen habe. Ne?
Ja, genau. Also ich fand das, ja, wie soll ich sagen, ich habe sowieso so ein bisschen so eine Aversion gegen solche Schickimicki-Festivals, wo die das sich komplett in ihrer eigenen Soße braten und feiern und da auch ein Haufen Scheiße vorgestellt wird und irgendwas. Und jetzt spricht halt irgendwie jeder darüber und über einen Film oder einen Gewinnerfilm oder irgendwas wird jetzt überhaupt gerade gar nicht mehr geredet. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so im Sinne der Protagonisten da ist, ob die sich da nicht selber ein Ei gelegt haben, aber ob man da jetzt nun komplett einseitig mit Palästinensertuchen ein Statement abgeben muss, boah, halte ich in so einer Unausgewogenheit.
Ja. Gab's da, hat mich wirklich erstaunt.
Gab's
da sprachliche Hinweise, also gab's da noch was Sprachliches dazu, oder war es nur das Tuch? In dem Sinne.
Nein, das war wirklich komplette Verlautbarung. Also das waren jetzt nicht nur Symbolik oder so, das waren politische Erklärungen.
Und was wurde da erklärt, Mike?
Ja, es wurde da ich weiß nicht, ob direkt von Völkermord geredet, aber eben von den Militäraktionen Israels und das eben sehr, sehr einseitig, ohne den 7. Oktober eben zu erwähnen. Ne? Und das war schon, also finde ich auf einem Filmfestival, ich mag's ja, wenn Kunst politisch ist und sowas, ne? Aber dann sollen sie ihre scheiß Kunst politisch machen, weißt du? Und nicht irgendwie die Leute mit Belanglosigkeiten, unpolitischen Belanglosigkeiten einlullen und dann politische Statements irgendwie geben. Das finde ich dann immer so ein bisschen halbgar. Ne? Mhm. Und ich habe nichts dagegen. Die haben ja auch Punkte, ne? Diese da bringen können, die berechtigt sind, aber das eben nicht in einen Zusammenhang zu stellen, ne, und in einen Diskurs, das finde ich halt wirklich krass, so diese einseitige Plattitüde da zu bringen. Also ich sag ja immer, man wird ja auch oft in Interviews darauf angesprochen und ich sag immer, für mich sind die Seiten völlig klar, das ist ganz einfach, es gibt dort Kriegstreiber und unschuldige Zivilisten und ich bin auf der Seite der Zivilisten, ne, ohne das zu Palästinensern und Israelis einzuordnen. Das sorgt dann immer so ein bisschen zuerst für Erstaunen, wenn man sagt, na, man ist ganz eindeutig auf einer Seite, aber dann auch für so einen Aha-Moment, wo das erstmal gesehen wird, ne? Also ich meine, ich kann doch die Hamas genauso scheiße finden wie Netanyahu.
Ja, das Problem ist, das Thema ist halt komplexer, als man es mit so einer Aussage tatsächlich trifft, weil es ja viele pro Israel, Leute, die sich eben sehr stark pro Israel ausdrücken, die dann eben sich darauf versteifen zu sagen, es gibt keine Zivilisten in Gaza. Und wo fängt das an, wo hört das auf? Und da muss ich sagen, also das hat eine neue Qualität von Diskurs da angenommen, aus dem ich mich komplett raushalte, weil du kannst nichts Falsches oder Richtiges sagen. Und deswegen also Beispiel, das Bombardieren von Krankenhäusern würde man ja jetzt als allererstes als Kriegsverbrechen werten.
Ja.
Ich habe jetzt gelernt, das stimmt nicht. Laut der Gesetzlichkeiten kannst du durchaus auch ein Krankenhaus bombardieren,
wenn da Kombattanten sind.
Richtig. Ja. Und dann ist es also kein Kriegsverbrechen, wohl irgendwie.
Der völkerrechtliche Begriff Kombattant ist da
so
entscheidend.
Und das ist halt einfach alles auf so einer Ebene schwierig und furchtbar, dass es für mich eigentlich auch völlig unverantwortlich ist, dass dann irgendwelche Möchtegern-Künstler sich hinstellen und da Zeichen setzen und mal nebenbei irgendwelche Verlautbarungen machen.
Genau, das ist es. So dieses nebenbei denken, ja, jetzt schaut hier die Welt auf uns. Also dieses dermaßen selber wichtig.
Ja,
nehmen,
ja, im eigenen,
ne?
Saft das, so schwimmen.
Das,
ne?
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, da im eigenen Saft kochen. Mhm. Ne? Und jetzt müssen wir doch mal, und da ist der Kulturbetrieb wirklich also teilweise ekelhaft. Ne? Also nicht nur zu solchen Themen. Ne? Also ich meine, Wer nicht erkennt, dass die Hamas Zivilbevölkerung genauso missbraucht, wie die israelische Armee Zivilbevölkerung misshandelt, Ne, also dem ist doch nicht mehr zu helfen, ganz im Ernst. Ja, also wenn man das ja wieder rein juristisch sieht, also ich meine, gibt ja auch, hatten wir ja letztens, kumulative Kausalitäten, also wo wirklich Leute zum Nachteil von jemandem zusammenwirken. Ne?
Ja.
Irgendwelche Anlässe, ob das da nun jenseits schon der Rechtfertigung wieder ist und so weiter, das kann man ja alles diskutieren, aber da so nebenbei mal da 2 Wochen eine coole Party zu feiern bei der Berlinale und dann machen wir mal noch ein Statement, weil wir uns jetzt hier gerade so als wichtig sehen, also das weiß ich nicht, das ist auch so eine, ja, so ein Feigenblatt irgendwie fast, ne? Die machen dann so, ja. Wie gesagt, dann sollen sie ihre Kunst in den Dienst der Sache stellen, aber das machen sie dann auch wieder nicht, weil sie dann die Kulturförderung und so weiter.
Naja, kriegen, also, ne? Auf der anderen also, Seite habe ich so das Gefühl, dass manche einfach auch, also, dass in diesem ganzen, in diesem Konstrukt der, des Versehens von Kunst mit Preisen eben immer das gewinnt, was jetzt nicht unbedingt für den normalen Menschen als das zu Bepreisende sich herausstellt. Ne? Ich habe mehrere Artikel zu diesen, zu den Gewinnerbeiträgen und zu den überhaupt angetretenen Beiträgen gelesen, in unterschiedlichen Magazinen, also FAZ, Zeit und so weiter und so fort. Also von einer Kultur, einer eher konservativen Kulturperspektive über eher progressive Kulturperspektive. Und das, was da einhellig rauskam, war, was ist das alles für eine Scheiße hier? So durchs Blatt gesagt. Und der Gewinner wird halt auch in mehreren Veröffentlichungen als zweitklassiger Dokumentarfilm dargestellt, der halt wegen der politischen, des politischen Hintergrunds hier Richtung Benin-Bronzen und so, also Dahomey ist im historischen Kontext da, wo jetzt Benin so ein Stück weit ist, wird das halt dadurch halt irgendwie gerechtfertigt und als rein filmische Leistung wäre das irgendwie nicht nachvollziehbar. Das ist das, was ich so gelesen habe, nicht nur zu dem Werk, sondern zu einigen, die da gewonnen haben. Und das ist halt auch so der Punkt. Und die Frage ist, was hat die Berlinale überhaupt für eine Relevanz? Also hat die eine nationale Relevanz? Interessiert das irgendjemanden international? Wie sieht das aus, Mike? Kennst du dich damit aus?
Also,
weil du bist ja auch Künstler, du musst es ja wissen.
Also bei der Berlinale habe ich noch nie eine Rolle gespielt und werde ich auch nie eine Rolle spielen. Also ich kann mir nicht denken, dass über die Berlinale in den USA berichtet wird, wie bei uns über die Golden Globes oder irgendwie sowas. Also um Gott, also schon allein, weil du von den Heinis, die da rumrennen, niemanden kennst. Also wenn du das siehst, wer sich da auf dem roten Teppich irgendwie feiern lässt und wenn du da mal irgendwie Bilder siehst, wo mal rausgezoomt wird oder so, was das dann eigentlich ist, ne? Das ist so eine kleine Ansammlung von, also das ist so, ach, diese selbstrelevante Kulturblase ist das, ne? Also das, da kommt mir wirklich die Galle hoch, ne? Also jeder Independent-Filmemacher und der sein Geld zusammenkratzt und jetzt gerade irgendwie mit der Kamera rumläuft und eine neue geile Idee hat oder irgendwie, ist mir auf jeden Fall viel, viel sympathischer als so eine Quatschveranstaltung, ne? Also auch die, wenn ich diese Interviews von der Geschäftsführerin da sehe und sowas, ne, das sind ja halbe Kulturstaatsminister, so kommen die sich davor, was da für Kohle versenkt wird. Und wie gesagt, wenn bei deiner Kulturveranstaltung Claudia Roth im Abendkleid dort sitzt und sich pressewirksam präsentiert dort, dann stimmt mit deiner Veranstaltung was nicht. Dann ist sie auf jeden Fall, dann bist du so im Establishment angekommen, da bist du nicht mehr cool, ne? Also, weil es hätte Claudia Roth, bin ich mir sicher, vor 40, 50 Jahren auch so gesehen.
Ja, naja.
Aber jetzt kriegt sie das irgendwie nicht mehr mit.
Das ist interessant, dass wir, dieser Podcast entwickelt sich immer weiter zu einem Podcast, bei dem man einfach sukzessive alle prominenten Künstler Deutschlands beleidigt. Finde ich gut.
Also, wir ziehen uns die Beleidigungswürdigen und Fähigen halt raus, ne? Also, es gibt ja auch genug Künstler, die nicht zu beleidigen sind, um Gottes Willen, das soll ja kein
Umschlag. Mike, es gibt bei jedem Menschen einen Grund, weswegen man ihn beleidigen kann. Da bin ich fest der Überzeugung.
Ist das so?
Ja, bestimmt.
Was hättest du zu Mutter Teresa gesagt?
Es ist bei Mutter Teresa nicht super krass, was bei der abgegangen ist in deren Waisenhäusern und so. Ich glaube, das ist eine ganz
Ja, Person. Natürlich, klar.
Meine aber ist Fresse, ja also schlechtes Beispiel.
Also das Frauenbild von ihr, ja, natürlich, klar. Da ist ja jetzt auch viel diskutiert worden, aber es ist ja trotzdem immer noch so dieser Schein der Menschlichkeit.
Ja, aber das ist das.
Ich meine, hättest du da gesagt.
Das perfekte Beispiel, Mike, ne?
Alte vertrocknete Schachtel oder.
Der Anschein und das, was dahinter steckt, ist was ganz anderes. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel, Mike. Danke dafür.
Ja, aber man muss auch aufpassen, dass du da nicht so in einem, ich weiß jetzt nicht, bei Mutter Teresa habe ich mich nicht genug damit beschäftigt, aber man hängt da auch oft in so einem Zirkelschluss, ne? Der ist halt auch für Historiker immer echt gefährlich, ne? Wenn du die Wertung aus der heutigen Position so siehst. Also zum Beispiel, wenn du danach gehst, wie müsstest du dann heute Albert Schweitzer bewerten? Also jemand, der für seine Zeit wirklich fortschrittlich und menschlich gehandelt hat, aus heutiger Sicht. Würdest du das wahrscheinlich alles nicht mehr so machen?
Also gute Frage. Ja. Aus welcher Sicht soll man das bewerten? Bewertet man einen Menschen aus der Sicht der Zeit oder aus der Sicht der Jetztzeit?
Ja, weil also ich denke, das Gültige ist eher eine Mischform, ne, indem du das in verschiedenen Stufen so anstellst und dann auch so deutlich machst. Also so gehen viele Untersuchungen vor. Also habe ich mich oft mit beschäftigt. Ne? Auch wenn du die DDR-Geschichte zum Beispiel untersuchst, musst du ja auch so vorgehen, dass man da wirklich erst nach dem damaligen Umfeld, den damaligen Gegebenheiten, den damaligen Stand der Wissenschaft und so weiter. Und dann kannst du dann Wertung vom heutigen Standpunkt. Aber diese Verfahrensschritte musst du halt immer deutlich machen. Im Prinzip bleibt dann von vielen Leuten, die auch früher Gutes getan haben, manchmal nicht viel mehr übrig als diese anerkennenswerte Intention, Gutes tun zu wollen. Mhm. Ne? Die Bewertung, ob da Gutes getan wurde, ist dann was anderes. Das muss man dann schon deutlich machen, welche Abschnitte man da betrachtet. Also ganz so einfach ist das nicht, aber das ist jetzt schon.
Das ist wie bei Bob Marley.
Wissenschaftstheoretisch. Also ganz ehrlich, ich glaube, Bob Marley war damals schon ein Wichser. Also, das kann man durchaus so bezeichnen. Ja, also ganz ehrlich, ist ein religiöser Fanatiker. Egal welcher Couleur, habe ich kein Verständnis dafür. Ne?
Ja, egal, also ich meine, egal an welchen Urlaubsort du kommst, es gibt überall Jamaika-Fahnen mit Bob Marleys Gesicht drauf.
Ja, natürlich, klar. Du kannst auch Free Tibet-Fahnen made in China kaufen oder was weiß ich.
Gibt's sowas noch, Free Tibet-Fahnen? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, bestimmt. Oder dann halt Free Taiwan-Fahnen made in China, was weiß ich. Aber verstehst du, was ich meine? Es ist ja mit Che Guevara auch.
Ja, genau, das Thema hatten wir ja auch schon.
Nicht anders. Ne? Das sind halt popkulturelle Ikonen, die eigentlich eher so ein Stilmittel geworden sind. Das ist nichts anderes als das Metallica- oder Motorhead-T-Shirt bei H&M. Ne? Also das ist ja völlig ideologiefrei. Das ist ja nur noch ein rein ästhetischer Ausdruck.
Aber wo wir jetzt gerade bei, wir waren ja nun gerade bei Völkerrechtsverletzungen und Krieg und so weiter und so fort. Wie findest du die Entwicklung im Hinblick auf NATO und Ukraine? Und da ist ja gerade viel in Bewegung gewesen, nachdem jetzt einige Monate sich wenig bewegt hat. Hm. Hast du es schon mitgekriegt? Schweden ist jetzt Teil der Crew. Ist jetzt Teil der Crew sozusagen.
Gibt jetzt 25.000 NATO-Soldaten mehr.
Na, und es gibt jetzt den NATO-See.
Der NATO-See.
Der NATO-See.
Ja,
okay.
Die Ostsee.
Ja, die Ostsee, ja.
Ja, na klar. Also, aber wobei diese nordischen Staaten, also Finnland und Schweden, die war ja vorher auch schon immer ganz eng eingebunden in diese Strukturen, auch bei Manövern und so weiter. Also ich denke, so viel wird sich da gar nicht verändern. Wobei natürlich die 25.000 schwedischen Soldaten, die sind natürlich doppelt so gut ausgerüstet wie unsere 200.000 bei der Bundeswehr, ne? Oder 180.000 oder was wir da haben. Also da muss man schon, die sind schon topfit, ne? Also auch Finnland und so, also was die da in die NATO einbringen. Das sind schon keine, also da marschierst du jetzt mal nicht einfach so ein in so ein Land. Ne?
Ja, gerade nicht also, in Finnland, ja.
Nee, also die, da willst du dir keine blutige Nase holen. Und Trump steht halt als Schatten über allem. Ne? Jetzt wachen sie gerade irgendwie wieder auf. Ich fand die dänische Ministerpräsidentin da ganz auf der Sicherheitskonferenz ist da ja mal so ein bisschen der Kragen geplatzt, ne? Und hat da noch so ein paar Artilleriekapazitäten rübergeschoben an die Ukraine und hat da mal so eine Ansage gemacht, wo man so ein bisschen erahnen konnte, ne, wie sie das ankotzt, so in diesen Hintergrund- und Hinterzimmergesprächen, dass da wirklich nur gelabert wird und irgendwie nichts passiert. Mhm. Also das fand ich schon eine sehr, sehr deutliche Aussage von ihr, dass jetzt endlich mal Zeit ist, da irgendwas auf den Tisch zu legen.
Das ist so ein bisschen das Fazit von der Münchner Sicherheitskonferenz, das ich von vielen Journalisten so gehört habe, dass es eben schon ein gemeinschaftliches Gefühl der Betroffenheit gibt, ja, und alle sich dessen bewusst sind, wie schwierig die Situation dieses Jahr für die Ukraine aussieht. Stichwort Munitionsknappheit beispielsweise, ja, also Artilleriemunition ist ja der Key sozusagen. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite fehlen der Ukraine schlicht und ergreifend Truppen. Und deswegen befinden die sich ja in zwei Positionen aktuell in der Rückzugsbewegung.
Na, es ist gar nicht so sehr Truppen, vor allem Munition, ne?
Munition und Truppen. Das habe ich gestern erst wieder im Podcast von der FAZ gehört. Das eine nicht ohne das andere gibt, dass es Kampfverbände gibt, die nur noch zu 40% bestehen und eben auch die nicht mehr in der Ukraine befindlichen männlichen Ukrainer jetzt nicht so den Eindruck machen, dass sie wieder zurückkommen wollen. Und in diesem Kontext ist es natürlich auch interessant, wenn Macron da sagt, dass er auch bereit ist, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Das ist ja jetzt die neueste Entwicklung. Der hat ja zum Gipfel geladen. Und ich kann das ja vielleicht mal vorlesen, die Meldung, falls du das noch nicht mitgekriegt
hast. Nee, habe ich noch nicht gehört.
Die Meldung. Ja, es ist relativ frisch über den Ticker gelaufen.
Ja gut, also ich meine, die Frankreich hat ja auch eine Fremdenlegion. Ne? Die müssen ja keine Franzosen opfern dafür. Insofern kann er sich da relativ leicht machen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine durch sein Land nicht aus. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann, sagt Macron nach Abschluss einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris. Bei dem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs habe es zwar keinen Konsens zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Jedes Land könne eigenständig und souverän über den Einsatz von Bodentruppen entscheiden. Die allgemeine Feststellung heute ist, dass unser aller Sicherheit auf dem Spiel steht, sagte Macron zum Auftakt der kurzfristig organisierten Konferenz. Das Auftreten Russlands verhärte sich sowohl auf politischer Ebene als auch an der Front in der Ukraine, wo neue russische Angriffe drohten. Eine russische Niederlage sei nötig für die Stabilität und Sicherheit Europas. Deshalb müssten sich die Unterstützer der Ukraine einen Ruck geben. Wir sind dabei, unsere Sicherheit heute und morgen zu gewährleisten, sagte Macron. Gleichwohl betonte er, wir wollen nicht mit dem russischen Volk in einen Krieg treten. Ist natürlich ein bisschen schwierig, Truppen zu senden und nicht im Krieg mit den Leuten zu sein, gegen die man Truppen sendet.
Ja gut, also du bist ja mit russischen Staatsbürgern im völkerrechtlichen Sinne, bist du ja in der Ukraine nicht im Krieg, ne? Wenn du jetzt ukrainisches Territorium verteidigst, das sind ja russische Kombattanten, die zählen ja nicht als Zivilbevölkerung. Ne? Also das ja, hat er sicherlich gemeint. Stimmt. Also da hat das ganz nüchtern völkerrechtlich so ausgedrückt. Also sind natürlich klare Worte, aber die Perspektive, die er da ins Auge nimmt, die ist ganz einfach so. Aber die ist natürlich aus französischer Sicht auch relativ logisch. Ne? Erstens hat Frankreich nicht wie Polen, nicht wie Deutschland nur Polen dazwischen, sondern Frankreich hat auch noch Deutschland und Polen als Speckgürtel zu irgendwelchen Angriffsgebieten. Und sie sind natürlich eine Atommacht. Ne? Das ist ein bisschen was anderes, als wenn jetzt Kanzler Scholz mit runtergelassenen Hosen mit seiner Bundeswehr dasteht und irgendwie überhaupt nichts hat. Wir haben noch nicht mal eine ernsthafte Luftverteidigung, die irgendwelche Raketen abfangen könnte. Ja, also da stehen in Polen und in Rumänien oder so ein paar Systeme und das bisschen Patriot, was wir haben, das soll ja jetzt alles erst beschafft werden.
Aber das ist krass, wenn man so überlegt, ne? Deutschland früher in alle Richtungen gewappnet und gerüstet, weil Mitte von Europa von allen Seiten umzingelt, ne? Dann Bündnispolitik, bis was. Also wenn man so an diese originären Ängste Deutschlands zurückdenkt. Und jetzt ist es so, man verlässt sich einfach auf alle drumherum, weil man ist ja in der Mitte. Es kann einem ja nichts passieren. Ne? Man steckt in der NATO drin, drumherum müssen sich alle anderen erstmal kümmern. Schön entspannte Situation, ja.
Also das muss sich auch jeder in Deutschland erstmal bewusst machen. Ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst, dass dieser Konflikt, der sich da in der Ukraine jetzt gerade äußert, ne, das, was dort geschieht, in Avdiivka und was in Mariupol war und in Cherson und was weiß ich, das ist eigentlich ein Schlachtfeld gewesen, wofür Deutschland jahrzehntelang vorgesehen war. Und diese NATO-Osterweiterung und diese Verlagerung des Konfliktes in den östlichen Raum von uns aus gesehen, das ist für Deutschland eine Gnade der Geschichte.
Ja.
Ne? Also das, was da jetzt gerade stattfindet, dafür war Deutschland jahrzehntelang vorgesehen. Das muss man sich immer bewusst machen.
Das ist ein wichtiger Satz,
das,
ja.
Das ist den meisten Leuten dann gar nicht so klar, dass wir froh sein können, dass die Ukraine diesen so einen Kampf für uns aufnimmt. Ne? Und da könnte man jetzt auch ganz leicht sagen, klar, alles ran, was geht. Die Ukraine muss sich um jeden Preis irgendwie verteidigen. Und so eine Meinung habe ich ja auch. Und dann, vorgestern habe ich gesehen, hat, glaube ich, Robert Habeck oder irgendwas, der hat einfach nur so ein paar letzte Messages von Frontsoldaten oder von der Familie an Frontsoldaten gepostet. Ne? Der hat dieses Makrobild, was man hat, was man vermeintlich relativ leicht einzuschätzen ist, dann wieder in den Mikrobereich gebracht, in dem da ein kleines Kind dem Vater schreibt, Papa, Fragezeichen, sagt, dass das ein Missverständnis ist, du hast mir versprochen, dass du wiederkommst. Solche Nachrichten, und dann stehst du auf einmal da und denkst, ja klar bin ich dafür, dass da alles, was geht, an Marschflugkörpern hinzuschicken und dann Kampfflugzeugen und Panzern und was weiß ich, und dann stehst du wieder mit deiner Meinung da und dieser Mikro-Twist verkehrt das wieder in was völlig anderes, weil du dann auf einmal wieder begreifst, was Krieg in der zwischenmenschlichen, in der Mikroebene bedeutet.
Also für mich, ne, bedeutet das das komplette Gegenteil. Für mich bedeutet das noch viel, 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 viel mehr schicken zu müssen, weil der Umstand, dass ukrainische Soldaten in der Menge dem Tod ausgesetzt sind, ist ein Problem, das aufgrund der Unterversorgung der Truppen dort stattfindet. Und wenn
das ist ein sehr, sehr guter Punkt, aber dann hast du dich ja dann schon wieder auf die rationale Ebene begeben und kannst das bewerten. Aber ich meinte nur so diesen Moment, ne, wenn man das auf einmal, dass man merkt, man redet dann von Krieg auf einer persönlichen Ebene, weil das ist ja was anderes, als wenn du das geopolitisch und rational betrachtest. Aber, ne, das meine ich.
Aber das, zu dem Schluss komme ich auch emotional. Also emotional radikalisiert das ja sowas. Also mich radikalisiert das zu sehen. Verdammt, bombt die Schweine aus ihren Löchern, ist für mich die Reaktion, die darauf folgt. So, weiß ich nicht. Also für mich ist so eine Botschaft von einem Kind, das seinen Vater verloren hat an der Front, ist kein Hinweis darauf, von wegen, ey, wir strecken jetzt einfach die Waffen. Nee, wir vernichten einfach jeden, der in dieses Land einmarschiert ist, um dieses Gräuel zu beenden.
Ja, natürlich, das ist doch völlig, völlig klar, diese rationale Ebene, da bin ich ja komplett bei dir.
Das ist nicht rational, Mike, das meine ich super emotional. Das ist nicht rational, das ist doch nicht rational zu sagen, hey, die haben ihren Vater verloren, los, sorgen wir dafür, dass Familien in Russland auch ihre Väter verlieren. Das ist doch nicht rational. Verstehst du?
Das ist die rationale geopolitische Betrachtung.
Rational wäre, Killerteams nach Moskau zu schicken und Putin umzubringen. Das wäre rational. Mit jedweder geheimdienstlichen Kapazität, die es auf diesem Planeten gibt, das wäre rational.
Damit das wäre nicht rational, weil du da nicht über das, was dann nachgedacht hast.
Naja, dann bricht die zentrale Organisation dieses Landes zusammen und dann gibt's erstmal Chaos, aber das müssen die Oligarchen unter sich ausmachen.
Ach so. Ja. Na gut, das ist natürlich, also Russland steht ja nicht im luftleeren Raum. Nee, klar, ich verstehe völlig, was du meinst. Ich verstehe ja völlig, was du meinst, aber trotzdem.
Aber meinst du, aber interessanter Punkt. Meinst du, Putin lebt, weil der Rest der Welt nicht berechnen will oder kann, was ansonsten aus Russland wird?
Weil absolut.
Putin also ich weiß jetzt nicht, ob man Putin als berechenbar bezeichnen kann, aber meinst du, der ist für dich immer noch ein geringeres Risiko als Chaos in Moskau?
Ich glaube, Putin ist sehr berechenbar, aber diese Berechenbarkeit, die haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema habe ich jetzt auch erst in den letzten Jahren erkannt, ne? Weil als er noch da Manöver und Truppen zusammenziehen und greift er die Ukraine auf breiter Front an oder nicht oder irgendwie, da hat man noch gedacht, er ist unberechenbar und er ist taktiert irgendwie oder so. Aber Putin macht nichts, wobei er sich eine blutige Nase holen könnte, was seine Macht gefährden könnte. Und daher ist das so eine dermaßen einfache Berechenbarkeit, dass da nur drauf reagiert, wenn ihm Eier gezeigt werden. Das ist das Einzige, was er versteht. Man wurde ja da sozusagen politisch sozialisiert in diesem Geheimdienstumfeld und so, und eine andere Sprache wird da einfach nicht gesprochen. Ja, und das ist ja auch Putins System, seine Machtversicherung, dass er keine Alternative zu sich zulässt, ne? Dass jeder weiß, also das kann nur schlimmer werden, wenn er nicht mehr da ist. Das ist ja sein innenpolitischer Anker und auch zu seinen weltpolitischen Partnern, mit denen er noch zusammenarbeitet in Richtung China und so weiter, auch sein Anker. Ne? Also Xi Jinping hat keine Ahnung, mit wem er dann am nächsten Tag reden würde, wenn Putin auf einmal weg ist. Das ist das Ding. Also insofern halte ich Putin für sehr einfach berechenbar. Hm. Durch diesen Ukraine-Krieg hat er sich einfach berechenbar gemacht. Und das ist Machtdemonstration ist das Einzige, was da versteht. Und insofern sehe ich Macrons Aussage im Hinblick auf die Zukunft, und würde ich dem folgen. Ne? Also alles, was du jetzt investierst, das ist ein Konflikt, den du später mit ihm nicht führen musst, wenn er sich wieder berappelt hat nach dem Ukraine-Abenteuer, in Anführungsstrichen, ohne das verharmlosen zu wollen.
Ich finde trotzdem nicht rational, also rational vielleicht jetzt schon so auf der Erklärungslinie, die du hast, aber ich finde das sehr schwer akzeptierbar, dass man ihn dafür nicht immediately zur Rechenschaft zieht.
Hm.
Ne, jetzt mal ganz blöd gedacht. Wenn der Obermacker dieses Regimes stirbt und die sich gegenseitig um die Ecke bringen für den Kampf um den Platz 1, dann wird doch diese gesamte Kommandostruktur an der Front zusammenbrechen. Also der Krieg ist doch in dem Moment vorbei, wo die Kommandostruktur nicht mehr auf festen Beinen steht.
Was denkst du denn, wie sehr Putin in diese Kommandostrukturen eingebunden ist, was der von der Ahnung hat, was da an der Front passiert? Der Putin, da hat maximal die Maxime ausgegeben, ich will vor der Wahl noch
Afdijewka erobert haben. Das ist schon richtig.
Aber mit allen Mitteln, das ist mir scheißegal, sonst verlierst du deinen Job.
Das ist schon richtig, aber wenn Shoigu und irgendein anderer, oder Lavrov, sich gegenseitig massakrieren um den Platz 1 oder massakrieren
lassen. Lavrov und Shoigu sind da nicht im Rennen. Nee.
Jetzt einfach nur in den Raum geworfen. Also das wird doch nicht weiter Dienst nach Vorschrift laufen.
Nö, natürlich. Also ich denke, rein erstmal, um da das machtpolitische Vakuum zu füllen, ist ja einfach, weil er es schon mal gemacht hat, ist Medvedev der Kandidat.
Meinst
der
du wirklich?
Aber,
ist das nicht
ja, der dort aus, um dort erstmal Ruhe reinzubringen. Aber dann werden Machtkämpfe aufbrechen, in denen Leute wie Kadyrov und so weiter am Start sind. Prigozhin ist ja nach der letzten missglückten Flugzeuglandung nicht mehr dabei. Da werden dann Machtkämpfe ausbrechen, klar, aber erstmal so eine Führungsfigur, die das scheinbar erstmal wieder strukturell befriedigt, das würde auf jeden Fall Medvedev sein, bin ich mir relativ sicher.
Aber irgendjemand müsste den ja intronisieren, um Ruhe reinzubringen. Der hat doch selber keine Macht.
Ja,
und Kadyrov müsste ja auf Moskau marschieren, dass er seine Macht durchsetzt.
Ja, das ist doch durchaus denkbar.
Naja, aber wenn Kadyrov auf Moskau marschiert, fehlen ja erstens Truppen in der Ukraine und zweitens müssten ja weiterhin Truppen aus der Ukraine abgezogen werden, um Kadyrov aufzuhalten.
Ja, aber also, um Machthaber in Russland zu sein, musst du nicht der Präsident sein. Das war ja, während Medvedev Präsident war und Putin Premierminister, ist das ja auch klar gewesen, ja, wer da
aber,
die Macht
aber
hatte.
Aber Putin ist ja das System. Es ist ja nicht so, dass Putin weg ist und plötzlich jemand eine vergleichbare Macht hat oder eine vergleichbare finanzielle Dominanz oder irgendwas in dergleichen oder eine Kontrolle über den Geheimdienstapparat.
Also natürlich, klar. Also ich denke, kannst das mit einem Kartenhaus vergleichen. Du kannst in einem oder einem Jenga-Turm, wenn du da spielst, du kannst bestimmte Teile rausnehmen, wenn du die auch wieder schnell ersetzt und so, tut das der ganzen Gesamtstruktur nichts Böses, ne? Also man könnte auch, weiß nicht, vielleicht könnte man Putin auch amputieren und alle, damit es eben nicht ins Chaos stürzt, spielen das Spiel dann irgendwie trotzdem weiter, weil das ist ja ein Phänomen, was sich so bei Putschen oder was ja eigentlich auch immer die Grundhoffnung von einem Staatsputsch ist. Wir machen diesen kleinen Enthauptungsschlag und bam, ich bin ja an der Stelle, Also quasi, manchmal ist das ja in manchen, in Afrika oder so, nicht mehr als ein Bürotausch, ne? In dem der Militärchef oder irgendein Minister ins Büro vom Präsidenten stürmt mit einer bewaffneten Garde und sagt, hier, verpiss dich, jetzt bin ich an der Macht. Und dann ist die Hoffnung, alles klar, alle niemand verfallen in Schockstarre und wir machen jetzt einfach mal so weiter wie bisher. Ist nichts gewesen, wir ändern einfach die Briefköpfe. Ja. Ne? Das ist ja immer die Idealvorstellung von einem Putsch. Ne? Und das halte ich in Russland auch für durchaus denkbar. Also man denkt immer, dass so ein Riesenland, dass es dann mit bürgerkriegsähnlichen Situationen Machtsachen verhandelt werden oder so. Es kann auch ganz klein innerhalb der Kremlmauern stattfinden. Ne? Das ist durchaus eine Variante, die möglich ist. Und davor hat ja Putin die meiste panische Angst.
Ja, also.
Du verstehst, was ich meine.
Ja, interessante Theorie. Sehe jetzt nicht so, aber.
Nee, also das ist nur wie verschiedene Putsches. Was ist denn die Mehrzahl von Putsch?
Putsche.
Machtübernahmen in verschiedenen Ländern in der Geschichte schon gelaufen sind. Ne? Also das ist manchmal so. Also wenn du dir, keine Ahnung, von Burkina Faso bis auch in Russland hat sowas schon gegeben, ne? Also irgendwie im Politbüro irgendwelche Machtübernahmen sind auch nicht anders gelaufen.
Also ich muss jetzt hier mal ganz kurz dazu sagen, der Grad an Spekulation, bei dem wir uns jetzt mittlerweile aufhalten, der ist schon selbst für diesen Podcast sehr, sehr hoch.
Ich schilder doch nur, wie etwas sein könnte, ne? Ich sage ja nicht, dass es so ist oder dass es so kommen wird, aber wenn man da mal schaut, also ein Putsch ist nicht immer diese bürgerkriegsähnliche Situation, in dem wirklich Panzer irgendwo aufmarschieren und die Luftwaffe angreift und im Radiosender gekämpft wird, wie in Chile früher, ne, bei Salvador Allende.
Oder okay, so. Warte mal, jetzt muss ich mal, das jetzt dann gucke ich jetzt hier mal kurz nach, warte mal.
Was willst du nachgucken?
Ob es gewaltlose Putsche, erfolgreiche gewaltlose Putsch-Situationen.
Ich habe jetzt nicht explizit von gewaltlos geredet. Ich rede nur von dem Ausmaß der Gewalt, die da stattfindet. Manchmal ist das nicht mehr gewesen als der Präsidentenpalast oder das Regierungsviertel.
Das ist schon richtig, aber da muss es ja auch immer Vorsituationen geben. Klar, also ich meine, diese Putschsituation in Afrika jetzt, die du konkret genannt hast, da geht es ja auch immer darum, du hast halt ein Militär, das am Ende eigentlich die Kontrolle hat. Also vorher halt auch schon. Mhm. Ne, und dann hast du halt solche Geschichten wie Franco, ne, wo es dann halt einfach zum Bürgerkrieg kommt.
Ja, natürlich, oder in Libyen oder so, ne? Klar.
Oder der Aber Putsch in Polen 1926.
Da weiß ich jetzt gar nichts davon.
Der Mai-Putsch. Josef Pilduczki, Marschall AD und ehemaliges Staatsoberhaupt der Republik Polen von 18 bis 22 erzwang durch Übernahme einiger Armeeregimente und militärisches Eingreifen in Warschau den Rücktritt des Mitte-Rechts-Kabinetts vom Premier Vincenti Vitos sowie des Präsidenten Stanislaw, oh Gott, Wojciechowski. In der Folge installierte Pilduczki das Sanascha-Regime. Das hat knapp 500 Tote nach sich gezogen.
Okay.
Oder der, wer kennt ihn nicht, den Putsch 880 vor Christus im Nordreich Israels, wo der Kommandant der Kriegswagen Simri den König Ela ermordete und selbst 7 Tage später in der Stadt Tirsa umkam, die er selbst in Brand gesetzt hatte.
Ich wollte es gerade sagen.
Gut.
Aber jetzt mal du als Filmfreak zum Beispiel. Ne? Also im Prinzip ist ja der Plot wie die Operation Walküre am 20. Juli geplant war. Das ist ja genau diese Idealvorstellung von einem Putsch, wie ich ihn geschildert habe. Innerhalb der Strukturen einfach andere Relais einzubauen oder eine andere Steuerungseinheit und alles funktioniert trotzdem weiter wie bisher.
Aber die Frage ist, ich erinnere mich jetzt nicht hundertprozentig dran, aber es sollte ja kein weiterer Führer installiert werden, sondern es sollte ja das System eher so zurückgefahren werden. Oder?
Na, also es gab schon so eine Art Schattenregierungskabinett, ne? Also da waren, also keine Ahnung, ne, da glaube ich war Leipziger Bürgermeister Gördeler zum Beispiel oder so, war da ja auch für politische Funktionen vorgesehen. Mit verschiedenen Generalfeldmarschällen wurde ja auch informativ geredet, ob sie da Also sollte erstmal natürlich unter der Knute des Militärs sein, ist klar, aber man hat da schon, ist da schon von Führungspersönlichkeiten ausgegangen, die da auch dem Volk gegenüber ein gewisses Renommee gehabt hätten, ne? Aber es sollte da in den Grundstrukturen gar nichts, also da ging es ja nicht darum, dass auf einmal die SS gegen die Wehrmacht kämpfen soll oder irgendwas. Im Gegenteil, genau das sollte ja vermieden werden, ne? Bürgerkriegsähnliche Zustände. Also ich will nur diese Idealvorstellung schildern. Und das ist, glaube ich, die richtige Paranoia, die Putin hat. Ne? Dass es eben so innerhalb der Kremlmauern solche Tendenzen gibt und nur er irgendwie weggesägt wird und alles geht irgendwie weiter wie bisher. Ne? Ich meine, guck mal, selbst als Stalin tot umgefallen ist, ist die Sowjetunion nicht untergegangen. Ne? Da wurde dann noch Beria zur Seite geschafft und irgendwie, und dann stand auf einmal Chruschtschow als Nachfolger da, aber da ist auch nichts im großen Maße zusammengebrochen, ne? Und dieses System hing noch persönlich noch mehr von einer Person ab, als es jetzt das System Putin ist. Also es kann durchaus sein.
Ja, also je mehr du darüber erzählst, desto mehr glaube ich, dass es tatsächlich eine vorstellbare Entwicklung sein könnte.
Also es kann auch durchaus sein, dass, wenn, stell dir mal vor, Putin wäre weg, dass da jemand in das Vakuum tritt und den Machtkampf für sich entscheidet, wo auch das ZDF erstmal Probleme hat, einen Experten zu finden, um die Person einzuschätzen. Ne? Also Leute, Gott, von denen bewahre, du noch nie was gehört hast. Nein, also ganz im Ernst, das kann durchaus sein. Das weiß man alles nicht. Also ich meine, als damals bei dem Putsch gegen Gorbatschow ein gewisser Boris Jelzin ins Licht der Weltöffentlichkeit geschritten ist, war der ja auch noch nicht allen im Begriff. Ne? Also das weiß man nicht. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre erstmal zur Befriedung und auch, glaube ich, dann auch sogar vielleicht ein bisschen gefördert vom Westen, auch wenn er jetzt natürlich immer einen Scharfmacher spielt, aber ich glaube, Medvedev wäre erstmal so die Beruhigungspille da auf dem Chefsessel. Hm. Aber der hätte, glaube ich, intern nicht die Machtoption, sich da so, weil er halt wirklich 100% von Putin abhängt. Ne?
Ja, genau. Nee, also das halte ich deswegen halt irgendwie auch für unwahrscheinlich, weil ich glaube, mit dem Ende von Putin wäre auch seine Karriere am Ende. Zumindest wie man das. Aber ey, ganz ehrlich, Spekulation. Ja, lass mal aufhören mit dieser ganzen Spekulation hier. So, aber generell.
Man merkt aber, dass du sehr viel Freude an Strategiespielen hast. Das ist so deine Welt.
Ja, aber wie gesagt, sind ja alles nur Spiele, ne? Man könnte theoretisch sogar eine einzelne Sendung nur über Putsche machen. Das ist eigentlich auch eine sehr spannende Sache.
Oh, das wäre natürlich auch mal sehr interessant, ja, darüber zu reden, weil da gibt's wirklich Sachen.
Ne, der Zürich-Putsch beispielsweise. Kennst du den Zürich-Putsch?
Das klingt nach Schweiz.
Genau.
Nee. Nee, weiß nicht, war da was auf der Rütli-Wiese los, oder?
Nee, das war am 6. September 1839, wo reaktionäre Kräfte die Regierung des Kantons Zürich ablösten.
Okay.
Die wurde dann 1845 wieder von den Liberalen zurückerobert.
Ach, okay. Aber also ein Putsch, den ich den Leuten ein bisschen, muss jetzt auch demnächst sein, schau mal, wenn da war, Kapp-Lüttwitz-Putsch, ne? Also, mit den Märzgefallenen, also dieser faschistische Putsch gegen die Demokratische Republik in Deutschland.
Ach, du meinst den Kapp-Putsch?
Kapp-Putsch, ja, Kapp-Lüttwitz-Putsch nennt man eigentlich, weil Kapp hat da gar nicht so eine große Rolle gespielt, glaube ich, weniger als Lüttwitz.
Ja, der Lüttwitz hat das, glaube ich, durchgezogen, ne? Und Kapp war so der Oberkopf irgendwie.
Ja, und da haben sich eben dann Arbeiter und Arbeiterinnen in den Feinden der Demokratie in den Weg gestellt. Ne? Und mittlerweile, weiß nicht, 103, 104 Jahre her, so ungefähr.
Na, 20 war das.
Das ist was, da wird in Deutschland auch kaum noch dran erinnert. Ne? Und die Soldaten, die da aufmarschiert sind bei dem Putsch, da haben viele schon Hakenkreuze am Helm gehabt, ne? So als Gesinnungsabzeichen. Also das ist wirklich gruselig gewesen.
Ja, kennst du denn den Buchrucker-Putsch?
Nee.
Der Versuch von Bruno Ernst Buchrucker, mit Einheiten der Schwarzen Reichswehr die Hafenstadt Küstrin zu besetzen.
Mhm.
Ja, also siehst du, wir sollten eine Folge dazu machen. Es ist,
ja, auf
jeden Fall. Gibt da noch viel dazu zu wissen.
Auf jeden Fall, klar. Also da gibt es auch in der deutschen Geschichte wirklich interessante Sachen, wo sich auch teilweise geplante Putsche fast in Revolution ergossen haben und so weiter. Also ist dann schon interessant. Bevor du mich mit deinem Kundenservice beglückst, hoffentlich möchte ich noch ganz kurz das für mich das Bild der Woche. Ich habe nämlich heute in der, man muss es ja ab und zu lesen, Thüringer Allgemeine gesehen, die Bauernproteste in Brüssel. Da ist ein sehr geiles Bild. Da ist so Polizeimacht aufmarschiert mit Wasserwerfern und was weiß ich und Tränengas, auf jeden Fall so eine neblige Situation und ein Wasserwerfer strahlt und so ein Güllebauer schießt aus dem Gülletank zurück auf die Polizisten. Also so Wasserwerfer gegen Gülleverteiler, also jetzt ohne ohne geäußerte Sympathie für viele der Protestierenden.
Die Frage, ist, wer hat zuerst geschossen, Mike?
Foto fand ich mega. Ja, na gut.
Naja, aus dem Gülletank hast du nicht so einen Druck wie ein Wasserwerfer, ne?
Ja, aber der kommt ganz schön weit. Also, ja? Also gibt's ja auch in Frankreich manche Landwirtschaftsschläge, da ist, glaube ich, schon hinten eine ordentliche Düse am Gülletank dran. Aber es ist natürlich wenig zielgerichtet, dann die Nährstoffausbringung, ist klar.
Die Nährstoffausbringung. Ja, nicht schlecht. Aber es finde ich gut, dass wir einfach im Podcast in Zukunft mehr über Bilder sprechen, Mike. Das hat beim letzten Mal bestimmt schon sehr gut funktioniert.
Ah, es hat die Quoten, glaube ich, richtig in die Höhe getrieben. Naja.
Ja, mein heutiger Kundenservice wäre schön, wenn das ein bisschen bildhafter darstellbar wäre, weil es tatsächlich eine sehr krasse Geschichte ist. Okay. Die Person, über die ich heute spreche, die wird am Ende ein Bedauern darüber äußern, dass die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, weil das dazu geführt hat, dass der einfach schon zu früh zu Ende gegangen ist.
Okay.
Ja, das ist ein Statement dieser Person. Und
klingt nach einem Rüstungsproduzenten.
Nee, es ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, die ich dir jetzt mal erzählen möchte. Und sie ist, als ob sie direkt aus Hollywood kommt, beziehungsweise sollte sie dringend mal verfilmt werden. Denn der Mann, über den wir heute sprechen, der hatte, wie wir ja hier im Podcast auch sehr oft gutiert haben, ein Faible für alternative Bewaffnung. Und alternative Kriegsführung, zumindest eine, die nicht mehr ganz so zeitgemäß war. Und zwar geht es heute um John Churchill.
Mhm.
Kennst du John Churchill?
Nee.
Er ist weder verwandt noch verschwägert mit Winston Churchill.
Nee, das dachte ich mir schon, dass es nicht so einfach ist.
Das haben sich die Leute, die damaligen Zeitgenossen, haben sich das aber auch nicht so richtig gedacht und haben ihn auch mal für einen Verwandten von Churchill gehalten tatsächlich, aber gut, also kennst du noch nicht.
Vielleicht, es gibt einen Panzer, der heißt so, ja, aber...
Ja, vielleicht kennst du ja seinen Spitznamen und zwar Mad Jack.
Nee, Mad Max kenn ich.
Gut, alles klar, alles klar. Er ist am 16. September 1906 geboren und zwar in Colombo auf britisch Ceylon damals, ne? Also Sri Lanka heutzutage. Und seine Eltern waren Alex Fleming Churchill und Eleanor Elizabeth Churchill, geborene Bell. Und die kommen eigentlich aus Dedington in Oxfordshire in England und waren, also warum waren die auf Ceylon? Also das war damals so eine britische Kolonie.
Kolonialbeamte, oder?
Genau, und er war sozusagen, also sein Vater, Teil des Ceylon Civil Service, was sozusagen die Exekutive, die Administration vor Ort war. Ja, also dementsprechend halt so leitender Beamter. Sein Großvater war das auch schon. Also wir haben es hier schon mit so einer Art dynastischen Oberschicht von britisch Ceylon zu tun.
Verwaltungsadel.
Ja, Verwaltungsadel. Allerdings kommt das zu einem Ende, ne? Also kurz nachdem Jack geboren wurde, zog die Familie wieder zurück nach England und zwar nach Dormansland in Surrey, wo dann auch sein Bruder zur Welt kam. Die zogen dann aber wieder weiter, ne? Wie das so ist bei Leuten, die international irgendwie Aufgaben übernehmen, und zwar weiter nach Hongkong, ne? Damals noch britisch Hongkong. Da hat er dann noch einen weiteren Bruder bekommen, Robert hieß der, und dann ging es 1917 dann wieder zurück nach England. Also dementsprechend Kindheit an vielen verschiedenen Orten, so ein bisschen, naja, ohne konkrete Wurzel, was natürlich für die Entwicklung eines Kindes auch immer irgendwie eine Rolle spielt. Er besuchte dann das King's William's College auf der Isle of Man und machte dann 1926 seinen Abschluss am Royal Military College in Sandhurst und diente dann beispielsweise in Burma, also heutigen Myanmar, im Manchester Regiment und entwickelte da seine Profession im Motorradfahren. Das sollte nicht Ewigkeiten so bleiben. Er verließ dann nach 10 Jahren das Militär wieder, um als Zeitungsredakteur in Nairobi zu arbeiten.
Aha.
Nebenbei modelte er auch und war dann zufälligerweise auch noch ein sehr, sehr guter Bogenschütze. Also sehr gut. Gewann, glaube ich, sogar Preise, beziehungsweise, also ob er da was gewann, weiß ich tatsächlich nicht. Also er erreichte zumindest den zweiten Platz im Aldershot Tattoo von 1938 und trat 1939 für Großbritannien in der Bogenschütze-Weltmeisterschaft von Oslo an.
Mhm.
Ja, also jetzt nicht so mit großem Erfolg, aber zumindest als Auswahl schon nicht schlecht. Und er war auch ein sehr guter Dudelsackspieler.
Aha.
Also ein vielseitig talentierter Mann. So, und dass der in diesen zwei Professionen sehr gut war, konnte er auch unter Beweis stellen, einmal 1924 in dem Film Der Dieb von Bagdad und 1938 in Ein Yankee in Oxford.
Mhm.
Er war also auch zusätzlich noch Schauspieler.
Okay, krass.
Also vielseitig talentierter, interessanter Zeitgenosse. Und dann sollte sich das alles, also dieser Verlauf des Lebens dann doch wieder ändern, ne? Raus aus dem Zivilen, wieder rein ins Militärische. Denn dann kam natürlich der Überfall auf Polen, England trat in den Krieg ein und Churchill zurück ins Militär. Er hatte sich vorher schon dem Freiwilligenkorps angemeldet, das eigentlich nach Finnland entsandt werden sollte, um eben die Finnen im Winterkrieg zu unterstützen gegen Russland. Ne? Also wir hatten es ja gerade so ein bisschen. Allerdings änderten sich dann die Pläne. Dieses Regiment wurde dann 1940 nach Frankreich geschickt, wo wir kennen ja die Geschichte, die Alliierten zurückgedrängt wurden bis Dünkirchen, wo dann durch mehr Glück als Verstand 300.000 bis 400.000 Briten dann entkommen konnten. Das war aber schon eine Zeit, in der es begann, dass so Geschichten über Mad Jack entstanden.
Okay.
Während die Briten nämlich die Nerven verloren, soll er mit seinen Männern bei Lepinet eine deutsche Patrouille aufgehalten haben, wobei er quasi auch einen deutschen Soldaten mit einem Langbogen erschossen haben soll.
Das ist ja Tarantino-Style.
Auch wenn es dafür wohl viele Augenzeugen gab, hat Churchill später selbst gesagt, dass das gar nicht möglich gewesen sein soll, weil sein Bogen schon beim Transport kaputt gegangen sein soll. Ja. Aber diese Geschichten verbreiteten sich. Ne? Und spannende Geschichte, ne? Ein Brite auf französischem Territorium, der mit einem langen Bogen Leute erschießt. Ne? Das ist ja so ein Teil dieses Selbstverständnisses Großbritanniens aus dem Hundertjährigen Krieg, ne, wo die Langbögen am Anfang ja so ein krasser Vorteil gegen die Franzosen waren und die Franzosen den Briten dann diese beiden Finger abgeschnitten haben, die sie dann zum Victory-Zeichen gezeigt haben damals, ne, um die Franzosen zu verspotten, was sich so durchgesetzt hat als Symbol, wo Churchill, ja, der andere Churchill ja auch so, wo es ja so ein berühmtes Bild davon gibt, wie er dieses Victory-Zeichen macht. Also eben auch tief in der britischen Seele eben diese Figur und diese Geschichte drumherum. Gesichert ist aber, dass er mit einem schottischen Breitschwert, einem Korbschwert und eben mit diesem Bogen wirklich offiziell in den Krieg zog und damit auch kämpfte. Und der Einzige in diesem Krieg war, der irgendwie ein bisschen stilvoll bewaffnet war. tatsächlich war sein offizielles Motto, jeder Offizier, der ohne Schwert zum Einsatz geht, ist unsachgemäß gekleidet.
Okay.
Ja, wo wir gerade bei gekleidet sind, John Churchill trug einen Kilt und einen Dudelsack neben seiner Bewaffnung, wobei auch der weit verbreitete Irrglaube stand, er sei Schotte. Also er war kein Schotte, er war...
Ich wollte gerade sagen, eine Bärenfellmütze hat aber nicht noch aufgehabt.
Er hatte Dudelsack und Schottenrock dabei. Und der wurde auch eingesetzt, ja. Mit dem Dudelsack führte er seine Truppen furchtlos und leitete damit Angriffe ein. Mhm. Etwa in Operation Archery, was ein Angriff auf eine deutsche Garnison im norwegischen, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, Vöxoy.
Wie schreibt man's?
Mit einem Kringel A oben. V Kringel A G S O Y.
Vöxö.
Vöxö. Vöxö.
Ein Ö ist eine Insel. Also heißt Insel.
Ja, im norwegischen Vöxøy am 27. Dezember 41, wobei er den March of the Cameron Man spielte, bevor der Angriff dann einsetzte. Und damit bekam er dann den Namen Fighting Jack Churchill oder Mad Jack. Mhm. Und er bekam auch für eben diesen Einsatz und seinen Einsatz in Dünkirchen das Military Cross. Es folgte dann ein Training in Schottland. Und während dieser Zeit in Schottland lernt er dann Rosamund Denny kennen und heiratete sie dann auch im selben Jahr in Dumbarton. Aber damit war ja der Krieg nicht vorbei und auch der Einfluss des Kriegs auf...
Ach, mit der Heirat war der Krieg nicht vorbei.
Nein, also es ist jetzt nicht so, dass er aus dem Krieg sich da jetzt irgendwie zurückzog oder seiner Pflicht entzog. Also es war im Endeffekt eine Off-Time, die zu Trainingszwecken in Schottland stattfand. Und in diesem Zuge hat er dann sozusagen für sein persönliches Seelenheil dann auch noch ein Leben nebenbei zu führen versucht und geheiratet. Allerdings war diese Illusion von Frieden und von Freiheit relativ schnell wieder vorbei, weil 1942 sein jüngster Bruder Robert bei Malta ums Leben kam. Der war bei der Royal Navy. Und das war natürlich auch für ihn jetzt wieder der Weckruf, wieder an die Front zu gehen, wieder in den Einsatz zu gehen. Es ging dann eben für ihn auch in den Mittelmeerraum. Und 1943 machte er dann schon wieder von sich reden, wo er nämlich als Anführer des zweiten Kommandos in Cantina und Salerno auf Sizilien eben mit seiner klassischen Bewaffnung auffiel. Beispielsweise gelang es ihm nur mit einem, also du musst dir vorstellen, der hat mehr oder weniger im Alleingang geschafft, die Stadt Molina zu infiltrieren bei Nacht und im Zuge dessen bei diesem deutschen Posten in dieser Stadt 42 Soldaten gefangen zu nehmen. Mhm. Die hat er dann eingesackt. Krass. Und mitgenommen zur alliierten Basis. Ja. Dieser Dienst sozusagen.
War die Kampfmoral
dieser
vielleicht
Dienst
schon im Keller.
Hat einen erheblichen Einfluss auf die Einnahme Salernos gehabt. Und hat er dann den Distinguished Service Order, also den Orden für herausragende Dienste dafür erhalten, konkret. Problematisch war allerdings, dass er Molina sein Breitschwert verloren hat. Ja, was dazu geführt hat, dass er dann nochmal zurückgegangen ist, um das Breitschwert zu holen. In diese Stadt, die er da vorher schon infiltriert hatte. Ja, problematisch, aber auf der anderen Seite auch wieder positiv, weil er nämlich auf dem Weg einer desorientierten Gruppe von Amerikanern begegnete, die sich dummerweise in die falsche Richtung aufgemacht hatten und den Feinden in die Hände gelaufen wären. Die hat er dann quasi auf dem Rückweg noch mitgenommen und gerettet davor, in Kriegsgefangenschaft zu geraten. Das war halt ein sehr aufmerksamer Mann. Ja. Weißt du, wie er sie überzeugt hatte, dann ihm zu folgen und nicht den Plan zu verfolgen, den sie hatten, und in die falsche Richtung zu laufen? Er hat zu ihnen gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt ein drittes Mal zurück in diese scheiß Stadt zu laufen. Kommt jetzt mit.
Ja, okay. Aber die wussten, mit wem sie da reden.
Er hat sie halt einfach mit seiner eindrücklichen Art und Weise überzeugt. 1944 ging es dann nochmal an einen anderen Ort, nämlich nach Jugoslawien, wobei er tatsächlich Tito und sein Partisanen beim Partisanenkampf helfen sollte, um die Deutschen dort zurückzudrängen. Allerdings war das da weniger erfolgreich, weil der Angriff auf deutsche Positionen bei Bratsch relativ erfolglos verlief, weil die Unterstützung der Alliierten nicht stattfand, obwohl vereinbart. Und deswegen, weil dieser Angriff da scheiterte, wurde dann Churchill auch gefangen genommen. Aber eben nicht so, wie man es jetzt erwarten würde, sondern halt Mad Jack-like. Während all seine Kameraden, also das ist eine tragische Geschichte, ne? Alle Kameraden um ihn herum wurden von einer Mörsergranate getötet, während er Dudelsack spielte. Zwar das Lied Will You Know Come Back Again.
Okay.
Also er überlebt den Mörsergranateneinschlag, wird davon bewusstlos gehauen und wird gefangen genommen sozusagen. Und zwar war das auch eine sehr, sehr skurrile Situation. Ja, also er schrieb zwei Tage später einen Brief an den Kommandanten, in dem er sich für die faire Behandlung bedankte und ihn zum Abendessen einlud, falls er nach dem Krieg einmal nach England kommen sollte. Also er war auch da distinguished. Nee, auf jeden Fall die Art, wie man mit ihm umging, führte natürlich auch dazu, dass er sich so verhalten konnte, weil er hieß Churchill. Und den Gerüchten nach ging man davon aus, dass er mit Churchill verwandt sei. Weswegen die Gestapo ihn auch nach Berlin zum Verhör bringen ließ. Das ist nicht ganz gesichert, aber so sagt man. Sein Leben sollte dann eine weitere problematische Wendung nehmen, weil er dann ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht wurde. Aber Mad Jack wäre nicht Mad Jack, wenn er nicht auch für diese Situation eine Lösung gehabt hätte. Er grub einfach zusammen mit anderen Insassen den Tunnel nach draußen und entkam im September 1944.
Krass. Okay, nee, weil habe ich noch nicht von gehört.
Er wurde dann auf der Flucht in der Nähe von Rostock wieder gefangen und im April 1945 dann mit 140 weiteren prominenten Häftlingen nach Tirol verfrachtet, wo er dann auch konkret von der SS bewacht wurde, was natürlich auch wirkt dann erstmal so, als okay, das ist jetzt endgültig die Endstation. Aus dieser Sorge heraus kontaktierte dann eine Delegation der Gefangenen die deutsche Militärführung vor Ort und daraufhin rückte dann eine deutsche Einheit unter Wichert von Alvensleben ins Lager ein, um die Gefangenen zu schützen, was schließlich die SS aufgrund von Unterzahl zum Abzug drängt und zur Freilassung der Gefangenen. Also völlig skurrile Situation, also Wehrmacht versus SS da irgendwie auch. Und naja, Mad Jack war jetzt frei. Was macht man dann? Naja, er ist dann halt einfach 150 Kilometer bis Verona gelaufen. Und traf dann wieder alliierte Truppen. Im Endeffekt war das ja auch dann kurz bevor die Situation sich in Europa dann aufklären sollte. Der Krieg in Europa ging dann relativ bald zu Ende, im pazifischen Raum jedoch nicht. Frustrierte ihn tatsächlich, weil er offensichtlich, nach dem, was ihm auch alles gelungen war, diesen Krieg eher als Abenteuer wahrnahm, als Krieg. Und er sagte wortwörtlich, krass, hätten die verdammten Yankees nicht eingegriffen, hätten wir den Krieg problemlos noch 10 Jahre weiterführen können.
Scheiße.
So, sein Wunsch, auf dem Schlachtfeld zu sterben und eingehüllt in der Union Jack begraben zu werden, sollte sich jedoch nicht erfüllen. Auch nicht, als er 1948 kurz vor dem Ende des britischen Mandats in der Region Palästina in heftige Kämpfe mit Arabern verwickelt wurde, wobei er auch 700 Juden aus Jerusalem rettete. Er wurde dann 1959 ehrenhaft aus dem Militär entlassen.
Was für einen Dienstgrad hat er da gehabt zu dem Zeitpunkt?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste ich nochmal kurz nachschauen. Lass mich noch ganz kurz zu Ende machen. Das war aber nicht das letzte Mal, dass er durch eine Aktion Bekanntheit erringen sollte. Er schaffte es nochmal in die britische Presse am 21. Juli 1955, nämlich weil er der Erste war, der auf der Gezeitenwelle des Severn, das kennt man vielleicht so diese große Welle, die da den Fluss lang geht, auf dieser Gezeitenwelle surfte. Ja, also er war der Erste. 1955 war der Erste, der quasi da diese Welle ritt. Er war halt einfach ein Exzentriker, stellte das auch im Alltag so immer wieder unter Beweis, ja. Immer wenn er beruflich von London mit dem Zug heimfuhr, warf er seine Aktentasche kurz vor der Ankunft an seinem Zielort im Hohen Bogen aus dem Fenster. Warum? Churchill fuhr in diesem Augenblick gerade an der Rückseite seines Gartens vorbei und hatte keine Lust, seine Aktentasche vom Bahnhof nach Hause zu tragen. Ansonsten lebte er wohl relativ ruhig und baute ferngesteuerte Modellschiffe und kaufte Themse-Dampfer, die er komplett renovierte und auf der Strecke Richmond-Oxford verkehren ließ.
Okay. Schon Glückskind.
Auch seine Ehe. Typ, seine Ehe war sehr glücklich, hielt 55 Jahre, hatte 2 Kinder.
Gut, das lag vielleicht auch an der Frau.
Ja, aber hat ja auch, muss man ja auch finden und muss ja auch funktionieren. Habe ich jetzt gerade nochmal geschaut. Also er wurde nur Oberstleutnant, weil er irgendwie auch, also von seinen Untergebenen war jetzt irgendwie nicht so richtig geschätzt. Aber die Geschichte drumherum und was er so geleistet hat, ist schon rückblickend betrachtet ziemlich beeindruckend. Und mutmaßlich war er der einzige Abschuss im Zweiten Weltkrieg durch Langbogen. Mutmaßlich.
Okay. Finde ich krass. Ja, also nur Oberstleutnant, das ist ja schon ordentlich. John Churchill, das klingt ja schon wie ein Film. Echt, und da ist nichts verfilmt worden? Gibt's
Belletristik? Nee, es gibt aber einen Sabaton-Song.
Ach so, okay, na gut, ja. Ne, im Zweifel haben Sabaton immer schon einen Song über irgendwas. Die hatten sich jetzt über irgendeinem so Falklandkriegssong relativ in die Nesseln gesetzt, ne? Also,
Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Also
das aus bis ein bisschen einseitig irgendwie geschildert haben, da waren die argentinischen Fans, glaube ich, ein bisschen angefasst davon.
Aber ja, das gut. ist immer das Problem, ne? Wenn ja, du dich das, bei der einen, wenn du dich mit Kriegssongs halt, ne? bei einer Gruppe einschleimen willst, dann verkraust du natürlich.
Ja, besonders wenn man immer so an die niederen nationalistischen Instinkte appelliert, ne? Das ist ja na gut. Egal.
Naja, ich meine, der Versuch ist ja immer so, ein Song gegen, ein Song für so ein Land, ne, dass dann die entsprechenden Fans immer für während dieses entsprechenden Songs brüllen können. Ne, naja, bei, für, ja. Selbst für Deutschland haben sie ja einen Song mit Ghost Division, wo man sich einmal mächtig fühlen kann. Hm. So.
Es ist nicht ein Song, das ist der Song von Sabaton. Aber den veröffentlichen sie ja auch seit 14 Jahren ständig wieder. Behaupten böse Zungen. Nee, also kein Sabaton-Bashing hier. Ich habe großen Respekt vor der Band. Aber rein lyrisch ist es manchmal ein bisschen einfach.
Mike, so, aber das war das letzte Mal, dass ich jetzt in nächster Zeit über Schwertkämpfer spreche. Nachdem
mega, also mich hat's ein bisschen an den, wie soll ich sagen, an den Tschechenritter erinnert, aber
deswegen kam ich drauf, weil ich mir dachte, warte mal, da gab's doch noch einen anderen mit einem Schwert.
Krasse Scheiße. Naja, gut. Vielen Dank für den Kundenservice. Ich hab noch gar niemanden fürs nächste Mal. Ich werde mal schauen.
Ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Mal sehen.
Mike, aber eine Sache muss ich dir tatsächlich erzählen. Weiß nicht, ob du es siehst. Ich habe mir nach 13 Jahren meine Armbänder abgeschnitten.
Oha. Und was hat da, hast du da einen Mikrobiologen zu Rate gezogen, der das mal untersucht?
Nee, also ich hab da tatsächlich auch ein Video draus gemacht.
Und lässt du dir einen Reißverschluss dran nähen an die Festivalbänder?
Nee,
oder?
Ach, also die ganz alten, weißt du, da sind ja noch beispielsweise irgendwie so Fetzen vom Partisan 2012, damit kannst du nichts mehr anfangen, das sind nur noch Reste. Ja, okay. Ja. Und am Ende des Tages, also mir wachsen hier an der Stelle keine Haare mehr, das ist komplett abgeschmirgelt, also ich muss mir da echt was überlegen, weil es sieht total dumm aus. Ne?
Ja, machst dir noch ein Manta-Kettchen da dran.
Ja, passt schon. Es war auf jeden Fall emotional ein bisschen bewegend, als ich dann so das älteste Abschnitt und dann nochmal so drüber nachgedacht habe, was das, naja, was.
War das auch ein symbolischer Akt?
Ja, schon. Ich habe ihn lange herausgezögert. Ich habe mir eigentlich gesagt, nach der letzten Festivalsaison, ich schneid's ab, weil im Endeffekt der Lifestyle ist seit 2020 halt vorbei. Also da ich bin da jetzt einfach raus, ich bin aus der Szene mehr oder weniger raus und ich habe auch einfach nicht mehr die Zeit so, ne? Wie die Jahre davor, wo ich ja zig Wochen am Stück im Endeffekt von einem Festival zum anderen gesprungen bin. Und man hat ja irgendwie einen anderen Fokus und ist älter geworden und man muss es halt mal abschließen, ja, gehen lassen. Die Zeit war eine gute Zeit, hab viele Sachen erlebt, hab meiner Leber sicherlich keinen Gefallen getan, aber also der Lebensstil ist jetzt gesünder, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so oft draußen bin, leider. Das war das Positive, man hat ein halbes Jahr draußen.
End of an era. Da ist dein Handgelenk überhaupt fähig,
alleine zu halten?
Ohne zu so einen Support, ja, ohne so ein Exoskelett.
Nee, der Punkt ist, ich habe mir tatsächlich gleich wieder irgendwas drumherum gebammelt. Weil ich habe nicht Phantomschmerzen, aber ein Phantomgefühl gehabt von diesen Flatterdingern, die sich ja beim Handgelenk bewegen, auch immer mitbewegt haben. Und ich dachte immer noch, warte mal, das bewegt sich mit, aber es tut's ja gar nicht mehr, weil es ja nicht mehr da ist. Ja.
Nee, also den Schritt habe ich nie gemacht, irgendwie mir Festivalbänder am Ärmel zu sammeln. War irgendwie keine Ahnung, ist irgendwie nie dazu gekommen.
Mit 17 war das einfach irgendwie so ein Beweis des Erwachsenwerdens und der Freiheit irgendwie und dass man, also das war einfach irgendwie was Symbolisches.
Ich glaube, ja, du hast es einfach abgemacht, weil es jetzt für Gästeliste meistens eh keine Bänder mehr gibt und da dein Aufwuchs gar nicht
was. Nee, also sobald du anfängst auf den Veranstaltungen halt deine AAA-Bänder zu bekommen, manchmal, ja,
manchmal.
Ja, manchmal nicht so. Nee, aber also erstens ist dieses Prestige-Game einfach nicht mehr da, was natürlich auch dazu, also damit zusammenhing. Ja, also wenn du, 2014 habe ich so meine ersten VIP-Bändchen gekriegt und das war halt irgendwie cool und dann hast du das dran gelassen und dann hast du halt drauf gegeiert, dass das irgendwann AAA-Bändchen geworden sind, ne, und so weiter und so fort. Und als das halt noch eine Rolle gespielt hat, ne, Anfang der 20er, wo man irgendwie sich cool gefühlt hat damit, klar, aber das ist ja jetzt schon lange vorbei, dass das eine Bedeutung hat, ne?
Naja, auf jeden Fall. Gut, mein Guter, ich muss mal in die Arbeitswoche starten.
Ja, ich wollte diese
den Rest der Arbeitswoche.
Ich wollte diese persönliche Geschichte noch kurz loswerden.
Ist mir gar nicht so aufgefallen bei deinem Gestikulieren, aber ist natürlich trotzdem End of an Era. Also finde ich schon.
Das ist richtig. Das
ja,
ist richtig.
Auch im übertragenen Sinne. Da bin ich mal gespannt, was sich da an deinem Handgelenk dann in Zukunft sammeln wird. Also, vielleicht sind es ja irgendwelche esoterischen Steinbändchen oder irgendwas. Halt mich bitte auf den
Laufenden. Ich habe jetzt hier so Tuffstein dran. Das ist schon richtig. Ja,
sehr gut.
Naja, genau. Gut, cool. Na dann bin ich gespannt auf das, was uns die nächste Woche so gibt. Und wir werden es dann hier gemeinsam auswerten.
Auf jeden Fall. Mach's gut, mein Guter. Tschüss.
Bis dann. Tschüsschen.
Also, man kann da im Offbeat halt nicht marschieren.